Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Die Corona-Pandemie ist vorbei. Nach vielen Millionen Toten ist die Welt zur Tagesordnung übergegangen. Aber irgendwann wird es dem nächsten Virus, einem Bakterium oder einem Pilz gelingen, die menschliche Immunabwehr zu überrennen. Dann sollten die Gesundheitssysteme schlagkräftiger sein als bei Corona.
Aus Sicht von Ärzte ohne Grenzen ist da einiges tatsächlich nicht gut gelaufen, beziehungsweise das meiste ist schlecht gelaufen, könnte man sagen.
Viele Länder mussten sich in der Corona-Pandemie hinten anstellen. Es braucht eben nicht nur Impfstoffe, es braucht auch Wege, sie gerecht zu verteilen. Und darum geht es beim Pandemieabkommen der Weltgesundheitsorganisation. Es dringt wenig nach außen aus den Verhandlungsrunden. Vielleicht mit ein Grund für wilde Gerüchte im Internet. Die WHO könnte in Zukunft Lockdowns oder Zwangsimpfungen durchsetzen, ist da zu lesen.
Diese Angst vor der Entmachtung der nationalen Regierungen, das ist nicht der Fall. Und in den neuesten Fassungen des Pandemieabkommens kann man lesen, dass die Souveränität der Staaten respektiert wird.
Ein Vertrag gegen Viren. Kommt das Pandemieabkommen der WHO? Von Volkhard Wildermuth.
Rückblick. Im Januar 2020 wird bekannt, ein neues Coronavirus breitet sich im chinesischen Wuhan aus. Anfang April spricht die Weltgesundheitsorganisation zum ersten Mal von einer Pandemie. Und noch im selben Monat wird die COVAX-Initiative gegründet, die eine global gerechte Verteilung der Impfstoffe organisieren soll. Es ist die Zeit allumfassender Solidarität.
No country, no community and no individual is safe until we are all safe.
Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind, lautet das Mantra von WHO-Generalsekretär Ghebreyesus. Auch die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt ein.
Es handelt sich hier um ein globales öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt zu verteilen.
Wenn man sich die Narrative, die wir während Covid-19 gesehen haben, anschaut, also da war ja ganz klar der Fokus auf, wir arbeiten gemeinsam mit allen anderen Ländern zusammen.
Erinnert sich Melissa Scharwey von Ärzte ohne Grenzen. Doch als Impfstoffe von einer bloßen Hoffnung zur Realität wurden, besannen sich die Nationen auf die eigenen Interessen. Bestellten die kostbaren ersten Dosen direkt bei den Herstellern, anstatt wie vereinbart über die globale COVAX-Initiative.
Und somit stand dann dieser COVAX-Mechanismus mit leeren Händen da.
Aber das war zu ehrgeizig, würde ich sagen. So funktioniert die Welt leider nicht. Stattdessen sollte man akzeptieren, dass wenn die reichen Länder die Möglichkeit haben, natürlich sich selber diese Impfstoffe oder andere pandemiebezogene Produkte zu beschaffen, werden sie es machen.
Pedro Villarreal, Experte für internationale Gesundheitspolitik in der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin, ist Realist. Natürlich müsse man anerkennen, dass COVAX bis Ende 2022 über 1 Milliarde Impfdosen verteilt hat. Aber das sei eben nur die Hälfte der vereinbarten Menge gewesen. Und der Großteil konnte erst spät verimpft werden. Zeit aber war der entscheidende Faktor. Im Grunde ist allen klar, COVAX war eine gute Idee. Die Umsetzung muss aber besser werden. Deshalb verhandeln seit 2 Jahren die 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation über ein Pandemieabkommen oder einen Pandemievertrag. So ganz klar sind die Begriffe noch nicht. Es gab unzählige Verhandlungsrunden und im Herbst 2023 einen ersten Entwurf. 30 Seiten, die es in sich hatten, freute sich Nelson Ivaburenia, ein Experte für Impfprogramme von der Universität von Witwatersrand in Südafrika.
Das Leitprinzip war tatsächlich Gerechtigkeit. Die Gemeinschaft muss vermeidbare Ungleichbehandlungen zwischen Ländern korrigieren. Wir sehen eine Menge Optimismus, dass wir mit diesem Vertrag die Fehler von Covid-19 korrigieren können.
Wie wollen Staaten im Pandemiefall miteinander umgehen? Wie soll zum Beispiel gerechter verteilt werden, was Impfstoffe, Medikamente, Tests angeht? Und was müssen Staaten auch jetzt schon tun, um sich eben besser vorzubereiten und natürlich auch im besten Falle Pandemien vorzubeugen? Und diese Chance sollten unsere Regierungsoberhäupte jetzt nutzen.
Je weiter die Verhandlungen voranschritten, umso mehr bissen sie sich an den Details fest. Zwischenzeitlich sind die 30 Seiten durch Änderungswünsche auf rund 100 angewachsen. Denn wenn es um Equity, um Gerechtigkeit geht, dann geht es auch ums Geld und den Zugang zu Technologien.
Hello, my name is Dr. Karen Finner. I am the mRNA Hub Executive. I'm standing outside the end-to-end R&D facility at Afrigen.
Forschungsleiterin Karen Fenner führt mit dem Handy durch Afrigen. Das südafrikanische Unternehmen organisiert für die WHO den mRNA-Hub, ein Entwicklungslabor, das die neue mRNA-Impfstofftechnologie für alle verfügbar machen will. In den Backsteinhallen am Rande von Kapstadt gelingt inzwischen nicht nur die Herstellung der empfindlichen Impfstoffe, sondern auch die komplexe molekulare Verpackung.
Wir haben es erlebt. Wo die Impfstoffe hergestellt werden, das spielt eine Rolle. Der Pandemievertrag macht klar, wie wichtig es ist, dass überall auf der Welt Fähigkeiten und Kapazitäten aufgebaut werden, um auf eine Pandemie zu reagieren. Es geht um Impfstoffe, aber auch um Tests, um Medikamente.
In Kapstadt sei der Anfang gemacht, erzählt Petro Terblanche, die Geschäftsführerin von Afrigen. 120 Forscherinnen und Forscher wurden für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen fortgebildet. Zusammen mit öffentlich verfügbarem Wissen und eigenem Know-how entstand daraus die erste afrikanische Produktion. Jetzt gibt es einen 6-Liter-Reaktor. Das reicht für die notwendige klinische Studie. Wenn die Erfolg hat, wird die mRNA-Technologie aus Südafrika mit 15 Partnern im globalen Süden geteilt.
Das ist das Ende unserer Tour durch diese Anlage von Afrigen. Sie ist einzigartig auf unserem Kontinent. Wir bei Afrigen sind sehr stolz. Wir haben auf der grünen Wiese losgelegt und heute steht hier eine komplette Produktionsanlage für Impfstoffe.
Das Beispiel Afrigen und der mRNA-Hub der Weltgesundheitsorganisation zeigt zwei Dinge. Erstens, auch ein Land wie Südafrika kann die mRNA-Technologie meistern. Und zweitens, viel einfacher wäre es mit der Unterstützung von Firmen wie BioNTech oder Moderna.
Eines der Ziele des Pandemieabkommens ist Zugang zu Wissen und Know-how. Hätte es das zu Beginn unseres Programms schon gegeben, hätten wir uns ein halbes oder ganzes Jahr gespart.
Doch Pharmaunternehmen geben ihren mühsam erarbeiteten Wissensvorsprung nicht einfach preis. Und das aus gutem Grund, wie Harald Zimmer erklärt. Zuständig für internationale Angelegenheiten beim Verband der forschenden Arzneimittelhersteller.
Wenn ich damit rechnen muss, wenn ich einen Impfstoff entwickelt habe, dass die Rechte daran mir wieder weggenommen werden könnten, dann ist nicht sicher, ob ich tatsächlich selber bereit bin oder selbst bereit sein kann, weil die Investoren vielleicht auch sagen, das ist uns zu unsicher, wir können ihnen das Geld für die Entwicklung gar nicht geben. Also es ist ein Problem, sozusagen, was letzten Endes den gewollten Innovationsschub sozusagen behindern könnte.
Im Pandemieabkommen wird deshalb ein Kompromiss vorgeschlagen. Der sperrige Titel nennt sich Pathogen Access and Benefit Sharing, kurz PABS. Was so viel bedeutet wie, wer Zugang zu den Erregerproben erhält, muss später den Gewinn teilen. Pharmaunternehmen sind in einer Pandemie auf Informationen zu den Erregern angewiesen. Das können Erbgutsequenzen sein, wie im Fall des Coronavirus aus Wuhan, oder auch infizierte Zellen, an denen sich das Potenzial von Medikamenten erproben lässt. Ohne solches Material könnten weder Forschung noch Industrie etwas entwickeln. Die meisten neuartigen Erreger stammen aus den Ländern des globalen Südens. Deshalb sieht Nelson Ivaburinia hier ein wichtiges Pfund für die Verhandlungen zum Pandemieabkommen.
Hier können die Länder Afrikas Druck aufbauen. Es ist vorgesehen, dass die Proben erst an die WHO gehen, die dann als Vermittlerin fungiert zu den großen Pharmaunternehmen. Für uns in Afrika ist das der entscheidende Hebel. Wir müssen uns auf den Transfer von Technologien verlassen können. Da gibt es viel Widerstand von den Konzernen, die das von den Gegenleistungen abkoppeln wollen.
Diese Gegenleistung erfolgt in zwei Stufen. Schon jetzt sollen für den Aufbau des PABS-Systems Gebühren fällig werden. Sollte es dann zu einer Pandemie kommen und sollten mithilfe der Erregerproben tatsächlich Impfstoffe oder Medikamente entstehen, greift die nächste Stufe. Hier wird der aktuelle Entwurf des Pandemieabkommens ausnahmsweise ziemlich konkret. Ein Zehntel der Produktion soll direkt an die WHO gehen, das zweite Zehntel zu einem verringerten Preis. Zusätzlich sollen die Hersteller die Technologie teilen. Harald Zimmer hält von solchen Verpflichtungen wenig.
Was uns angeht, was die forschenden Pharmaunternehmen angeht, sind wir nicht ganz so glücklich mit dem, was da bis jetzt steht, dass der Zugang zu dem Krankheitserreger unter dieser Bedingung steht. Da müssen die Unternehmen, die sich da beteiligen, müssen erstmal zahlen, um an den Krankheitserreger ranzukommen, müssen sich verpflichten, da alles Mögliche, eben den Schutz geistigen Eigentums aufzugeben, zwangsweise einen Technologietransfer umzusetzen. All das schreckt potenzielle Unternehmen ab.
Als die ersten Corona-Sequenzen bekannt wurden, gab es keine bürokratischen Hürden, wie sie Harald Zimmer im Pandemieabkommen sieht. Viele Universitätslabore und Pharmaunternehmen haben sofort umgesteuert und mit der Entwicklung von Tests, Medikamenten und Impfstoffen begonnen. Am Ende waren bei den Vakzinen nicht die Großen der Branche erfolgreich, sondern zwei kleine Unternehmen, die sich eigentlich mit dem Thema Krebs beschäftigten, BioNTech und Moderna. Die hätten vorab gar keinen Anlass gesehen, sich an einem PABS-System zu beteiligen und die entsprechenden Gebühren zu bezahlen. Melissa Scharwey von Ärzte ohne Grenzen erinnert aber daran, dass die Pharmaunternehmen zum Beispiel die Impfstoffe nicht ohne Hilfestellung entwickelt haben.
Selbstverständlich ist es eine großartige Leistung gewesen, aber man darf nicht so tun, als wenn es nicht öffentliche Gelder gewesen wären, die diese jahrzehntelange Grundlagenforschung sichergestellt hätte.
Moderna zum Beispiel wurde von der US-Regierung bei der Forschung unterstützt. 2021 dann erzielte das Unternehmen einen Gewinn von über 12 Milliarden US-Dollar.
Also es ist nicht so, dass keine Gewinne mehr gemacht werden sollen. Die Frage ist, wie viele und zu welchen Kosten.
Nicht alle Unternehmen haben so gut verdient wie BioNTech oder Moderna. Deshalb lehnt die Pharmaindustrie konkrete Verpflichtungen ab, verweist auf die Selbstverpflichtung, in einer Pandemie einen Teil der Produktion zu spenden. Außerdem hätte der Technologietransfer ja längst begonnen. Aber eben wieder nicht auf Basis von Zwang, sondern über freiwillige Kooperationen. BioNTech zum Beispiel hat in Ruanda Container für die mRNA-Impfstofftechnologie aufgestellt. Dabei kam es an unerwarteter Stelle zu Problemen.
Die brauchten dann eben jemanden und ein Unternehmen in der Nähe, das eben diese Reinstraumanzüge reinigt. Und das gibt halt nicht. Die müssen das dann nach Hause, nach Deutschland schaffen, da reinigen und wieder runterschaffen.
Eine Impfstoffproduktion benötigt ein ganzes ökonomisches Ökosystem, um zu funktionieren. Von der Herstellung hochreiner Rohsubstanzen über Fläschchen aus Spezialglas bis hin eben zu Reinigungsfirmen. Daran wird in Afrika gearbeitet, koordiniert von der federführenden Gesundheitsinstitution des Kontinents, den Africa CDC. Trotzdem bestellte kürzlich Südafrika Impfstoff lieber kostengünstig in Indien als bei den aufstrebenden heimischen Firmen. Der Systemwechsel wird dauern, sagt Petro Terblanche.
Das ist ein Generationenprojekt für den Kontinent. Aber wenn die Werkzeuge da sind und wir alle zusammenarbeiten, habe ich keinen Zweifel, dass wir es schaffen, die Impfstoffproduktion in Afrika innerhalb von 20 Jahren aufzubauen.
Die Afrikanische Union will investieren und die Impfstoffproduktion bis 2040 massiv steigern. Dieses ehrgeizige Ziel dürfte sich ohne den im Pandemieabkommen vorgeschlagenen Technologietransfer kaum umsetzen lassen. An diesem Thema könnten die Verhandlungen tatsächlich noch scheitern. Pedro Villarreal, der die Verhandlungen in Genf genau verfolgt, meint dazu:
das Thema geistige Eigentumsrechte ist immer noch und war immer eine rote Linie für Länder wie Deutschland mit einer starken Präsenz der Pharmaindustrie.
In der öffentlichen Debatte zum Pandemieabkommen geht es viel um Forderungen des globalen Südens und eine angebliche Blockadehaltung der Industrienationen. Tatsächlich enthält das Abkommen auch Forderungen an die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Sie sollen vor allem die eigenen Gesundheitssysteme stärken, eine alte Forderung der Weltgesundheitsorganisation. Eine kostengünstige und leicht zugängliche medizinische Versorgung wäre entscheidend für die Pandemievorsorge, so Melissa Scharwey von Ärzte ohne Grenzen.
Das würde dann auch dazu führen, dass Menschen, die keine finanziellen Mittel haben, Zugang zu Tests bekommen. Und das wäre ja einer der ersten Schritte, um eben mögliche Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial auch ausfindig zu machen. Und deswegen ist es aus vieler Hinsicht ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Praktisch alle Länder befürworten den Ausbau der Gesundheitssysteme. In der Theorie. Wenn es tatsächlich ums Bezahlen geht, sind oft andere Projekte wichtiger. So Nelson Iwaburinya von der Universität Witwatersrand in Südafrika.
Covid-19 hat die Schwachstellen der Gesundheitssysteme offengelegt. Deshalb gibt es jetzt viel Druck in den Ländern, hier mehr zu investieren.
Europa und die USA würden aber am liebsten Informationen auch zu Epidemien von Fledermäusen, Ratten oder Geflügel erhalten. Viele Länder des globalen Südens dagegen fürchten, dass dabei dringlichere Probleme aus dem Blick geraten.
Das Pandemieabkommen legt großes Gewicht auf die Überwachung und Meldung von Krankheitsausbrüchen. Das sind die Gesundheitssorgen der reichen Länder. In Afrika liegen die großen Herausforderungen in der medizinischen Basisversorgung, der Gesundheit von Müttern und Kindern, Malaria, Tuberkulose, AIDS. Das spielt in dem Abkommen keine Rolle.
Während die Industrieländer beim Thema Patente mauern, bremsen viele Länder des globalen Südens, wenn es um konkrete Verpflichtungen für Investitionen in die Gesundheitssysteme und die Überwachung von Tierseuchen geht. Viel Arbeit für die Verhandlungspartner. Denn die beste Verpflichtung nützt nichts, wenn sie am Ende nicht eingehalten wird. Das habe man bei früheren Vertragswerken immer wieder erlebt, erzählt Nelson Iwaburinya.
Das war die größte Herausforderung im Umgang mit globalen Gesundheitsnotfällen. Auch wenn sich die Länder auf dem Papier einigen, verfolgen sie am Ende doch alle ihre nationalen Interessen.
Wie kann ein Abkommen für internationale Solidarität sorgen, wenn jedes Land sich zuallererst um die eigenen Bürgerinnen und Bürger kümmert und kümmern muss? Als Jurist und Spezialist für globales Gesundheitsrecht stellt Pedro Villarreal erst einmal nüchtern fest, ein Vertragstext ist das eine, ihn durchzusetzen etwas ganz anderes.
Wenn man sich in einer akuten Krise befindet, ist es auch nicht realistisch, dass Institutionen wie internationale Gerichtshöfe, die nicht immer innerhalb 24 Stunden reagieren könnten, eine Antwort anbieten. Und die rechtlichen Prozesse sind immer bedauerlicherweise langsamer, als was die internationale Gemeinschaft braucht.
Umso wichtiger sind die Anstöße, die das Abkommen bereits vor einer Pandemie geben kann. Beim Aufbau von Gesundheitssystemen, der lokalen Produktion von Impfstoffen, beim Technologietransfer. Langfristig kann das Abkommen die Erwartungen und Standards im Umgang mit Gesundheitskrisen verändern und damit auch im Falle einer Pandemie bessere Handlungsoptionen bereitstellen.
Ich denke, man könnte sich einen Mittelgrund vorstellen, in dem man mindestens weiß, was sollten die Länder machen. Das war während der Covid-19-Pandemie in mehreren Sinnen nicht klar. Es war nicht klar, wie viele Arzneimittel soll jedes Land zur Verfügung stellen, damit andere Länder Zugang dazu haben können, unter Zeitdruck. Das stand nirgendwo und das könnte doch ein Pandemieabkommen erledigen, eine klare Vorstellung und eine klare Verpflichtung, was sollten dann die Länder für andere Länder in der Zukunft machen. Dazu könnte ein Pandemieabkommen beitragen.
Aber dass es dann wirklich in der Krise umgesetzt wird, dafür gibt es im Grunde keine Garantien.
Leider nicht. Wenn wir jetzt sehen, wie die Lage des Völkerrechts ist, behaupten wir, dass die Werkzeuge, diese Verpflichtungen umzusetzen, relativ schwach sind.
Die WHO, rein rechtlich ein zahnloser Tiger. Und trotzdem kursierten zuletzt im Internet Stimmen, die hier ein Monster entstehen sehen. Das Pandemieabkommen würde der WHO unbeschränkte Macht einräumen. Sie könne Zwangsimpfungen und Ausgangssperren mit militärischen Mitteln durchsetzen. Die AfD Bayern warnt in ihrem Wahlprogramm sogar vor einer, Zitat, Auflösung der Souveränität Bayerns und Deutschlands.
Ohne aus der Vergangenheit also die erforderlichen Lehren zu ziehen, stürzt nun die WHO als Führungsorganisation die Mitgliedstaaten in diesen Prozess hinein, welcher ohne Not mit unglaublicher Eile vorangetrieben wird.
Unterausschuss Globale Gesundheit des Deutschen Bundestages. Die AfD hat den Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse als Experten benannt. Er hat sich vor allem als Gegner von Corona-Maßnahmen einen Namen gemacht.
Insbesondere fehlt es an Regelungen zur Verantwortlichkeit und zur Rechenschaftspflicht der WHO, welche dem großen Ausmaß der Kompetenzerweiterung gerecht werden würde. Und damit besteht die ganz konkrete Gefahr, dass rechtsstaatliche Grundprinzipien wie die Gewaltentrennung, wie das Gesetzmäßigkeitsprinzip und vor allem die Informationsfreiheit, welche Pfeiler sind einer jeden Demokratie, unter die Räder kommen.
Dass die Souveränität der nationalen Parlamente ausgehebelt würde, davon ist im Pandemieabkommen an keiner Stelle die Rede. Die Weltgesundheitsorganisation verfügt über keinerlei Mittel, in die einzelnen Staaten quasi hineinzuregieren. Im Gegenteil. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde von vielen bedauert, dass die WHO einen schnelleren Zugang zu Daten aus China nicht habe erzwingen können. Die WHO ist immer auf die freiwillige Kooperation der Mitgliedstaaten angewiesen. Trotzdem haben die Gerüchte rund um den Pandemievertrag so zugenommen, dass sie in der neuen Version explizit aufgegriffen werden.
Nichts im Pandemieabkommen der WHO soll so interpretiert werden, als ob das WHO-Sekretariat oder der WHO-Generalsekretär irgendeine Autorität besäßen, nationale Gesetze zu beeinflussen oder Maßnahmen wie Reisebeschränkungen, Impfpflichten oder Lockdowns vorzuschreiben.
Während sich die einen unbegründet vor einer Übermacht der WHO durch das Pandemieabkommen sorgen, fürchten andere, dass die Paragraphen zu vage formuliert sein könnten und kaum über Absichtserklärungen hinauskommen. Im aktuellen Entwurf ist viel von Fördern und Unterstützen die Rede, ohne dass klare Summen und Prozesse benannt würden. Aktuell wird um jedes Komma, um jeden Absatz gerungen. Melissa Scharwey von Ärzte ohne Grenzen beklagt, dass wichtige Bestimmungen unter anderem von der Europäischen Kommission blockiert würden.
Und genau deswegen fordern wir jetzt auch die Bundesregierung dazu auf, ihren wichtigen Teil beizutragen, um zu einem effektiven globalen Pandemieabkommen zu kommen.
Schon Ende Mai, Anfang Juni soll auf der Weltgesundheitsversammlung der WHO in Genf über das Pandemieabkommen abgestimmt werden. Wahrscheinlich können sich die Vertreter und Vertreterinnen von 194 Staaten nur auf die grobe Linie einigen, auf den Geist eines Pandemieabkommens. Tatsächlich mit Leben gefüllt wird der dann erst später, vermutet Pedro Villarreal.
Es wurde schon angekündigt oder eher vorgeschlagen, dass manche wichtige Elemente sogar später verhandelt werden. Das bedeutet, dass sie schon das Ziel für diese umstrittene Themen verschoben haben, und zwar bis zum Jahr 2026.
Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie verwundbar eine Welt ist, die nicht auf Solidarität setzt. Bei einer Pressekonferenz beschwört Precious Matsoso von der WHO-Verhandlungsleitung die Staatengemeinschaft. Das Fenster der Möglichkeiten schließe sich.
The window of opportunity is closing.
Und sei es erst einmal zu, wäre die Gelegenheit für Generationen verpasst.
We cannot afford to miss this opportunity.
Ein Vertrag gegen Viren. Kommt das Pandemieabkommen der WHO? Von Volkart Wildermuth. Es sprachen Kathleen Gavlich, Katharina Keller und Georg Scharek. Ton und Technik Johann Günther. Regie Martina Weber. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.
Hörtipp.
Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann, die Host von 11KM. 11KM, das steht für 11 Kilometer. So weit ist es nämlich bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und tief tauchen wir auch mit unseren Geschichten. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD tauchen wir ab in ein Thema in aller Tiefe. Ihr geht mit auf verdeckte Ermittlungen oder seid dabei, wenn meine Kolleginnen und Kollegen endlich das zentrale Puzzleteil in einer Recherche finden.
Wir haben da lange rumgeknobelt, wie machen wir das? Aha. Wenn man das weiß, wieso lässt man das zu? Dann hatten wir uns entschlossen, wir fahren einfach hin. Und wir haben dann da angeklopft, geklingelt, gefragt den Firmenchef, ob er weiß, dass er Server an die Hisbollah vermietet. Und dann hat er gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Nein, das weiß ich nicht. Wir seien die Ersten, die ihm das sagen würden.
Wir bieten einen physischen Server und wir haben keinen Zugang auf den Content. Wir haben noch keine Informationen.
Wenn das alles so stimmen würde, was wir ihm da sagen, dann würde er den sofort offline nehmen. Das hat er dann auch gemacht.
11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's von Montag bis Freitag. Zu Hause sind wir in der ARD-Audiothek und ihr findet uns auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns. Ciao!